Das Verhältnis zwischen demokratischer Partizipation und der Voraussetzung für ein, das, was man gesundheitliche Eigenverantwortung nennt, ist, denke ich, ein aktuell auch heiß umkämpfter Begriff. Vor allem, würde ich sagen, wissen wir alle, es gibt in diesem ganzen Feld Gesundheit eine Menge Fachleute. Gibt es Schul- und Alternativärzte, Wellness- und Ernährungsspezialisten, Gesundheitsökonomen und Case-Manager, Krankenhausplaner und Gesundheitspolitiker. Viele von Ihnen sind das ja auch und von uns. Vor allem aber sollen wir alle selbst zu Fachleuten unserer eigenen Gesundheit werden. Die Ratgeberliteratur in Buchhandlungen nimmt ganze Regalwände ein und die bunten Gesellschafts- und Lifestyle-Magazine wären kaum halb so dick ohne die Berichte und Empfehlungen für ein gesundes Leben. Krankenkassen werben mit Prämien und Kursen für gesundheitsförderliches Verhalten. Dass jede und jeder Gesundheit seiner eigenen Gesundheit Schmied ist, passt zum herrschenden Trend der Eigenverantwortung für Leben, Einkommen und Schicksal. Und es hat die unmittelbare Überzeugungskraft der unmittelbaren Anschauung. Mein privater Suchtmittelkonsum, meine mangelnde Disziplin beim Essen und Sport machen mich fett, krank und hässlich. Jeder Kater am Morgen nach durchzechter Nacht, der keuchende Atem auf der Treppe, jedes zusätzliche Pfund auf der Waage geben dem neoliberalen Dogma von der Selbstverantwortung Recht. Und doch unterschlägt dieser scheinbar unmittelbar einleuchtende Zusammenhang eine nicht weniger wichtige Tatsache. Dass es sich bei dem gesundheitsförderlichen Verhalten um ein voraussetzungsvolles handelt. Voraussetzungen müssen geschaffen werden, damit solches Handeln möglich ist. Gesunde Ernährung entscheidet sich zum Beispiel am Preis und der Verfügbarkeit frischer Lebensmittel im Vergleich zur industriellen Fertignahrung, vor allem aber auch an der verfügbaren Zeit zu ihrer Zubereitung, die in Zeiten von Doppelt- und Dreifachjobs im Niedriglohnsektor des Wirtschaftsboomlandes BRD wesentlich den sozialen Status markiert. Und erst dann wird deutlich, welcher gesellschaftlicher Sprengstoff sich eigentlich hinter einer Slow-Food-Bewegung verbergen müsste, wenn sie einen Blick auf eben diese Voraussetzung werfen würde. Nimmt man solche gesellschaftlichen Faktoren für das gesunde Leben in den Blick, so wird deutlich, dass ein individuelles Handeln gar nicht ausreichen kann, vielmehr kollektive Anstrengungen vonnöten sind, den alten Anspruch von einem bestmöglichen gesunden Leben für alle zu realisieren, den sich die Weltgesundheitsorganisation bei ihrer Gründung 1946 selbst ins Stammbuch schrieb. Nötig ist dies auch, weil sich ohne ein solcher struktureller Blick auf die Bedingungen für das richtige, gesunde Verhalten alle derartigen Initiativen typischerweise nur diejenigen erreichen, denen es sowieso schon besser gelingt, ihre individuellen Gesundheitspotenziale zu stärken, die genügend soziale und finanzielle Ressourcen dafür haben. Die soziale Kluft zwischen den Gesunden und den von Krankheit Bedrohten oder bereits Betroffenen wächst, anstatt sich zu schließen. Und nötig ist dafür auch, die Gesundheit aus dem festen Griff der Experten für Krankheiten, Statistiken und Finanzierungsfragen zu lösen, eine gemeinsame Mitentscheidung über strukturelle Bedingungen von Gesundheit und Krankheit zu entwickeln. Solche Gesundheitsbewegungen, die eben auch die sogenannten Laien und nicht die Fachleute alleine einschließen, können in ganz verschiedenen Formen entstehen und sich zu Wort melden. Die Bewegung für ein demokratisches Gesundheitswesen zum Beispiel Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre in Deutschland thematisierten vor allem die vordemokratischen, fast feudalen Hierarchieverhältnisse in Krankenhäusern und den Klassencharakter einer Medizin, der bis heute hier auch zwischen Privat- und Kassenpatienten unterscheidet. In Brasilien engagierte sich eine starke Gesundheitsbewegung im Prozess der Überwindung der Militärdiktaturen in den 80er Jahren und erreichte die Schaffung eines in der Verfassung verankerten öffentlichen Gesundheitsdienstes, der sich an den Zielen Universalität, gerechte Mittelverteilung und gesellschaftliche Mitbestimmung orientierte und den Armando ja auch geprägt ist in seiner Perspektive. Und in Indien kooperieren lokale Gesundheitsinitiativen mit staatlichen Menschenrechtsbeauftragten und stellen in Gesundheitstribunalen strukturelle Mängel und Diskriminierungen von ethnischen Minderheiten oder AIDS-Patienten in den öffentlichen Gesundheitszentren an den Pranger und erreichten durch eine landesweite Kooperation, dass sich inzwischen Gemeindekomitees entwickeln, die die Arbeit der Gesundheitszentren kritisch beurteilen. Auch darüber wird Narendra Gupta in seinem Workshop Ihnen genauer berichten können. Denn erst wenn individuelles wenn diese individuelle Gesundheitsverhaltensförderung eingebunden ist in solch eine strukturelle Mitgestaltung des Gesundheitswesens mit den Beteiligten, also potenziell allen Bürgerinnen, kann sie der Gefahr entgehen, allein zu einem Instrument in neoliberaler Schuldzuschreibung zu werden, wie sie dem Diskurs in der Selbstverantwortung immer potenziell zu eigen ist. Vielen Dank.